Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns gemeinsam auf das Wort Gottes hören, von dem die Predigt kommt. 5. Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 1 bis 8. Dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel redete, jenseits des Jordans in der Wüste, im Jordantal gegenüber Suf, zwischen Paran und Tophel, Laban, Hazeroth und Dissahab. 11 Tagesreisen weit ist es vom Horeb bis Kadesh Barnea auf dem Wege zum Gebirge Seir. Und es geschah im 40. Jahr, am ersten Tage des 11. Monats, da redete Mose mit den Israeliten alles, was ihm der Herr für sie geboten hatte. Nachdem er Sihon geschlagen hatte, den König der Amoriter, der zu Heschbon herrschte, dazu bei Edrei den Og, den König von Bashan, der zu Ashtaroth herrschte. Jenseits des Jordans im Lande Moab fing Mose an, dies Gesetz auszulegen. Und er sprach: Der Herr, unser Gott, redete mit uns am Berge Horeb und sprach: Ihr seid lange genug an diesem Berge gewesen. Wendet euch und zieht hin, dass ihr zu dem Gebirge der Amoriter kommt und zu allen ihren Nachbarn im Jordantal, auf dem Gebirge und in dem Hügelland, im Südland und am Ufer des Meeres, ins Land Kanaan und zum Berge Libanon, bis an den großen Strom, den Euphrat. Siehe, ich habe das Land vor euren Augen dahingegeben. Zieht hinein und nehmt das Land ein, von dem der Herr euren Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dass er es ihnen und ihren Nachkommen geben wolle. Lasst uns noch einmal gemeinsam beten. Barmherziger Gott, wir danken dir dafür, dass du zu uns sprichst durch dieses Wort. Und wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest, dass wir deine Herrlichkeit sehen und den Reichtum deines Sohnes Jesus Christus, dass wir ihn im Glauben erfassen und alle Verheißungen, die du uns in ihm gegeben hast und in ihm erfüllst, dir zur Ehre und zum Lob. In seinem Namen beten wir. Amen. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard, und wir wissen alle, dass Dänen nicht lügen, hat einmal das Christenleben mit einem Ruderer verglichen. Was ist typisch für einen Ruderer? Ein Ruderer fährt mit dem Rücken oder sitzt mit dem Rücken in Fahrtrichtung. Gerade jetzt, gestern ist ja die Jugend von der Kanufreizeit gekommen und da sind sie wohl mit Kajaks gefahren hauptsächlich. Da sitzt man normal drin, also guckt man in Fahrtrichtung, kann man sehen, wo man hinfährt. Aber ein Ruderer, der guckt nach hinten, der wirft immer den Blick zurück und er zieht sich sozusagen in die Zukunft. Und es ist ein gutes Bild, finde ich, denn auch wir müssen immer wieder zurückblicken, auch wir brauchen einen klaren Blick in die Vergangenheit, auf die vergangenen Taten Gottes, angefangen bei der Schöpfung, die auch als erstes in der Bibel berichtet wird, bis hin natürlich zu Jesus Christus vor 2000 Jahren. Von dort bekommen wir Richtungsweisung für die Zukunft und von dort bekommen wir auch die Kraft für die Zukunft. Und ebenso geht es Israel. Für sie ist ein Blick in die Vergangenheit, in ihre eigene Vergangenheit unentbehrlich. Gerade jetzt, da eine neue Generation wieder an den Grenzen zum Land Kanaan ansteht. Die alte Generation ist also aus Ägypten ausgezogen. Wir haben es in dem Psalm gehört, wie sie durch das Schilfmeer gegangen sind. Und dann sind sie wegen ihres Unglaubens 40 Jahre durch die Wüste umhergezogen. Sie hätten das Land einnehmen können, aber weil sie ungläubig waren in Kadesh Barnea, mussten sie 40 Jahre umherziehen. Und jetzt steht eine neue Generation an der Grenze zum gelobten Land, dem Land, in dem Milch und Honig fließen. Also große Zeiten stehen bevor, aber es steht auch bevor, dass Moses stirbt, was am Ende des 5. Buch Moses berichtet wird. Und darum dient das ganze Buch dazu, jetzt für die Zukunft vorzubereiten. Und es geht damit los, dass ein Blick in die Vergangenheit geworfen wird. Darum auch der Titel der Predigt, der Blick in die Vergangenheit. Und erstens steht auf Gottes Wort. Das bezieht sich auf die Verse 1 bis 5. Also in Deutschland sagt man eigentlich geläufig nur 5. Buch Mose. International ist der Titel Deuteronomium. Das kommt aus dem Griechischen und bedeutet zweites Gesetz. Der Titel kommt daher, weil man einfach gesagt hat, es gibt viele Ähnlichkeiten mit zum Beispiel dem 2. Buch Mose, wo ja auch die 10 Gebote berichtet werden und viele andere Gesetze, die für Israel relevant sind. Und auch gibt es dann im 5. Buch Mose eine Bibelstelle, wo der König aufgefordert wird, eine Kopie des Gesetzes für sich vorlesen zu lassen von den Priestern. Also, dass es eine Kopie gibt, dass es ein zweites Gesetz gibt. Deswegen hat man also dieses Buch Deuteronomium genannt. Ist nicht schlecht, aber vielleicht etwas irreführend. Der hebräische Titel, der heißt einfach nur so, wie die ersten Wörter des Buches heißen. Dies sind die Worte. Das ist der Titel dieses Buches in der hebräischen Bibel. Dies sind die Worte. Das sind die Worte Moses in der Ebene Moab an Israel. Und darum geht es auch jetzt hier in dieser Einleitung, in diesen ersten 5 Versen. Es wird berichtet, wann das alles stattfindet, was wir hier lesen, wo es stattfindet und natürlich auch, welchen Sinn das Ganze hat. Wann ist ziemlich genau gesagt? Im 40. Jahr, im 11. Monat, am ersten Tag. Also 40 Jahre, nachdem sie vom Berg Sinai, das ist das gleiche wie der Berg Horeb, nachdem sie dort abgereist sind. 40 Jahre später, also ziemlich interessant ist vorher die Information, dass es nur 11 Tage sind, die man eigentlich braucht, um vom Horeb bis nach Kadesh Barnea zu laufen. Und im nächsten Vers heißt es im 40. Jahr. Es wird sofort die Frage aufgeworfen, wie kann es sein, dass man für eine 11-Tagestappe 40 Jahre braucht? Sie haben sich also nicht enorm verlaufen, sondern sie haben sich enorm versündigt. Und so wurden 40 Jahre aus 11 Tagen. Wo, wird auch gesagt, ist das Ostjordanland. Und dann sind in Vers 2 viele geografische Angaben, die uns heute nichts mehr sagen, wo wir nicht wissen genau, welche Orte das sind. Aber im Ostjordanland nahe zum Toten Meer. Wann und wo ist also geklärt? Was ist der Sinn des ganzen Buches? Und hier ist es entscheidend, dass wir einmal darauf achten, welche Bedeutung das Wort in diesen 5 Versen hat. Man liest schnell drüber, aber es kommt 3-mal vor in 5 Versen. Vers 1, dies sind die Worte, die Mose geredet hat. Vers 3, Mose redete zu den Israeliten alles, was Gott ihm geboten hatte. Und Vers 5, Mose fing an, das Gesetz auszulegen. Also in 5 Versen, am Anfang, in der Mitte und am Ende, wird deutlich gemacht, es geht hier um das Wort. Das ist das Thema dieses Buches. Es wird das Wort für sie ausgelegt, damit sie gerüstet werden für die Zukunft. Und 2 Dinge werden dadurch besonders deutlich. Zum einen, Moses Worte sind hier Gottes Worte. Natürlich nicht in dem Sinne, dass Mose Gott wäre, aber Mose redet alles, was Gott ihm geboten hat. Und es sind die Predigten Moses, die wir hier haben, die wir hier lesen in der Heiligen Schrift. Mose ist ein Prophet, man kann sagen, Mose ist der Prophet des Alten Testamentes, von dem gesagt wird, einen wie mich wird der Herr unter euch wieder erwecken. Und dann weist es auf Jesus Christus hin. Also Jesus Christus ist dann die Erfüllung, das vollendete Bild, der vollendete Mose, kann man sagen. In Vers 5, da kommt das Wort Gesetz vor, hier in der Luther-Übersetzung. Und im Hebräischen ist das Tora. Tora ist eigentlich mehr als nur Gesetz, mehr als nur Gebot, was irgendwie für uns negativ klingt. Es ist nicht negativ gemeint, aber Tora ist trotzdem viel mehr. Tora ist der Begriff dieses Dokumentes, auf dem der ganze neue Bund gründet. Die Tora enthält auch Prophetie, zum Beispiel, dass ein neuer Prophet kommen wird. Oder zum Beispiel, dass Gott eines Tages die Herzen des Volkes Israel beschneiden wird. Tora ist auch ein Dokument, mit dem die Priester das Volk unterrichten sollten oder mit dem die Eltern ihre Kinder unterrichten sollten. Ist also auch ein Dokument der Unterweisung. Und es ist die Richtschnur, wie ich schon gesagt habe, für die späteren Könige und für das Leben im Land. Mose predigt also Gottes Wort für das Volk, das die Grundlage der Beziehung ist zwischen Gott und dem Volk und dann auch noch zwischen den einzelnen Israeliten und den Fremden, die bei ihm wohnen, untereinander. Und dann ein zweiter interessanter Begriff ist, dass das Wort auslegen in Vers 5 benutzt wird. Mose legt das Gebot aus. Das macht noch einmal deutlich, dass der Begriff Deuteronomium, zweites Gesetz, etwas irreführend ist, denn da hat man den Eindruck, jetzt kommt einfach ein neues Buch dazu, das man sich vielleicht auch hätte sparen können, einfach nochmal alles aufgefrischt. Es ist ein neues Buch für eine neue Generation, mit der ein neuer Bund gemacht werden soll. Und ich sagte Auslegung, steht in Vers 5, denn Mose bezieht sich eigentlich fast ausschließlich auf bekannte Fakten aus dem zweiten Buch Mose und aus dem vierten Buch Mose vor allem. Und es wird deutlich, jeder kann das nachlesen, es ist nichts Neues. Und wenn doch mal neue Fakten in dem fünften Buch Mose vorkommen, dann steht meistens eine Erklärung dazu, zu den geschichtlichen Hintergründen. Also es ist nur Bekanntes. Die Israeliten kennen das und diejenigen, die es nicht kennen, die schlagen ihre Tora auf sozusagen und lesen es nach. Bis heute können wir es nachlesen in der Bibel und lesen das zweite Buch Mose und das vierte Buch Mose, hauptsächlich, um auch das fünfte verstehen zu können. Manche Fakten sind vielleicht unbekannt, wie zum Beispiel diese Orte, aber wir können das Anliegen verstehen. Und auslegen ist auch noch in einer anderen Hinsicht ein ganz besonderes Wort, denn es kommt nur dreimal im Alten Testament vor. Einmal natürlich hier, dann in Kapitel 27, Vers 8, da steht: auf die Steine sollst du alle Worte dieses Gesetzes schreiben, indem du sie deutlich eingräbst. Das ist dieses Wort. Deutlich in Steine eingraben. Also einmeißeln. Und in Habakuk, Kapitel 2, steht es auch: schreibe die Vision auf und grabe sie in Tafeln ein. Also wie mit Hammer und Meißel sollte später Mose und dann auch Habakuk seine Vision verewigen. Und das gleiche Wort hier für Mose benutzt, der das Wort für das Volk auslegt. Er macht es fest, er gräbt es ihnen ins Herz ein. Angeblich hat einmal in meinem Heimatort August der Starke residiert, August der Starke von Sachsen. Und er stand dann an der Brüstung des Schlosses. Und da war er, als er eine schlechte Nachricht bekommen hatte, was der Inhalt war, weiß ich nicht. Vielleicht hat er einen Krieg verloren oder vielleicht entging ihm auch ein wertvolles Kunststück, die er so leidenschaftlich gesammelt hat. Da stand er an der Brüstung und hat die schlechte Nachricht bekommen. Und da soll er so wütend gewesen sein, dass er seinen Daumen in den Stein reingedrückt hat. Und das kann man natürlich bis heute sehen, dass da dieser Daumenabdruck von August dem Starken ist. Es gibt bestimmt in jedem Ort, der sich irgendwie was auf sich einbilden will, Legenden über August den Starken in Sachsen oder vielleicht Napoleon hier in Osnabrück oder keine Ahnung, der vor Wut seine Faust irgendwo in den Stein reingeschlagen hat und bis heute ist da ein Loch oder ein Fenster drin, wie auch immer. Es macht deutlich, wie stark, wie intensiv hier Mose predigt. Eigentlich ein geniales Wort für alle Predigt, dass wir das Wort in die Herzen eingraben wie in Stein, einmeißeln, dass es in alle Ewigkeit fest ist. Und somit ist der Blick in die Vergangenheit auf einem festen Fundament gegründet. Er steht auf Gottes Wort, er steht auf seinem Gebot, seiner Tora und er ist fest und klar gepredigt. Das führt uns zum zweiten Punkt. Der Blick in die Vergangenheit weist auf Gottes Verheißungen hin. Das bezieht sich jetzt vor allem auf die Verse 6 bis 8. Moses verkündigt die Gebote Gottes, ist gesagt, und das erste Gebot, das er seinem Volk jetzt in diesem Kontext hier verkündigt ist, verlasst Horeb, also verlasst Sinai. Im ganzen fünften Buch Mose kommt Sinai nur einmal vor, ansonsten steht immer Horeb, aber ist ein Synonym hier. Das ist Gottes erstes Gebot. In Sinai hat sich Gott zum ersten Mal offenbart, das lesen wir im zweiten Buch Mose 20, beziehungsweise 19 und 20, wie es Gewitter und Beben gab an diesem Berg und das Volk geängstigt war. Und dort lagert das Volk Israel bis zum vierten Buch Mose Kapitel 10. Also alles, was dazwischen liegt, findet alles noch am Berg Sinai statt. Und jetzt sollen sie endlich aufbrechen, Richtung gelobtes Land. Schon erste Erfolge wurden erwähnt, wie wir es heute auch in dem Psalm gehört haben, der Sieg über Sihon und Og. Denn Gottes Liebe hört niemals auf. Er hat diese Länder besiegt. Und wir wollen wieder den Ruderanblick bekommen. Er wirft einen Blick nach hinten. Und so auch hier für die zukünftige Eroberung wird ein Blick in die Vergangenheit geworfen. Und zwar auf die Verheißung Gottes an Abraham, Isaak und Jakob. Siehe, ich habe das Land vor euren Augen dahingegeben. Also, ich habe es vor eure Augen gestellt. Zieht hinein und nehmt das Land ein, von dem der Herr euren Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dass er es ihnen und ihren Nachkommen geben wolle.
Israel hat sich also nicht nur aufgemacht, weil es die Sache für eine gute Idee gehalten hat, ein fremdes, schönes Land zu erobern, weil es Lust auf Honig und Milch hatte.
Nein, es hat sich aufgemacht, weil es seinen Vorfahren versprochen war. Und was genau ist zugesagt, das ist in Vers 7 beschrieben, sehr ausführlich wieder, dass sie das Bergland der Amoriter einnehmen, die Ebene. Der Begriff die Ebene bezieht sich auf diese Gegend, wo sie wahrscheinlich jetzt schon stehen. Dann sollen sie in das Hügelland gehen, die Schefela in der Küstennähe, und in das Südland sollen sie auch gehen. Das ist das Gebiet Negev, eine Halbwüste. Das Gebiet ist für uns ziemlich schwer abzustecken, deswegen können wir ziemlich froh sein, dass Vers 8 noch kommt. Da heißt es einfach das Land. Das ist gut für uns, aber diese genaue Beschreibung ist auch eine Stärkung für den Glauben der Israeliten, denn es wird sehr detailliert geschrieben, was sie alles einnehmen sollen. Und auch das bezieht sich auch auf das erste Buch Mose, Kapitel 15, wo Gott wirklich einen Bund mit Abraham macht und sagt, deine Nachkommenschaft gebe ich dieses Land, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphratstrom. Und dann werden ganze 10 Völker aufgezählt, die in diesem Gebiet wohnten, also deren ganzes Gebiet bekommt Israel. Und jetzt wird genau geografisch abgesteckt, wie das ist. Also Gottes Verheißung ist nicht irgendwie schwammig, Gott ist nicht einfach nur so, geht mal los, sondern Gott sagt vorher auf das Detail hin, was er seinem Volk schenken will, und genauso wird es kommen. Jetzt, Generationen später, steht Israel an der Grenze und bekommt gesagt, das wirst du einnehmen und dies wirst du einnehmen und bis dorthin wirst du wohnen. Und es ist dreimal zugesagt an Abraham, Isaak und Jakob. Gott hat immer wieder bestätigt, die Sache ist wirklich fest. Der Blick in die Vergangenheit ist also Blick auf die Verheißungen an die Patriarchen. Aber dieser Blick ist nicht nur für die Israeliten interessant, dass wir sagen, okay, die Israeliten konnten jetzt hier gestärkt werden in ihrem Glauben und in ihrer Entschiedenheit, dieses Land einzunehmen. Dieser Blick in die Vergangenheit, dieser Blick bis zu Abraham ist auch für uns interessant. Denn wir haben ja in Römer 4 heute in der Lesung gehört, dass Abraham nicht nur dieses Land bekommen sollte, sondern er sollte der Erbe der Welt werden. Römer 4, Vers 13. Sein Reich soll sich über die ganze Welt erstrecken, oder sein Volk soll auf der ganzen Welt zu finden sein. Und das passiert nicht, indem wir losziehen mit militärischer Macht, wie das Israel gemacht hat, sondern das passiert durch Jesus Christus, dass er gestorben ist und dass das Evangelium von seinem Tod und seiner Auferstehung und der Vergebung der Sünden, dass dieses Evangelium verkündigt wird. Der Blick in die Vergangenheit reicht für uns mittlerweile 2000 Jahre zurück, was übrigens genauso lange nochmal bis zu Abraham ist. Also Abraham hat so lange vor Jesus Christus gelebt, wie wir jetzt nach Jesus Christus leben. Und er hat dennoch so ein klares Bild, so einen klaren, festen Glauben gehabt, dass Gott die ganzen Verheißungen erfüllt. Das ist wirklich ein sehr vorbildlicher und ermutigender Glaube. Vor 2000 Jahren lebte und starb Jesus Christus, und auch wir schauen auf die Verheißungen, die wir in Jesus Christus haben. Glaube an ihn und dir werden deine Sünden vergeben werden. Das gelobte Land ist nur ein Abbild für die Herrlichkeit Gottes in der ganzen Welt, die auf diese Verheißung gründet. Glaube an Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Wir kommen zu Punkt 3. Der Blick in die Vergangenheit fordert Einsatz und Glaube.
Die Verheißung steht also im Raum, ihr werdet das Land einnehmen. Jetzt kann man mal fragen, also ich bezweifle, dass das die richtige Frage ist, aber ich tue es trotzdem mal, was passiert, wenn sie jetzt einfach sitzen bleiben? Nehmen sie das Land dann auch ein? Ich glaube, ja oder nein zu sagen wäre beides falsch. Israel ist aufgefordert, loszugehen. Wir können nicht die Verantwortung Gottes mit der Verheißung auseinander, gegeneinander ausspielen. Gott sagt, euch ist es verheißen, jetzt geht los. Denn ihren Eltern vorher war es auch schon verheißen. Auch sie standen an der Grenze des Landes und ihr war verheißen, ihr bekommt das Land. Und dann versündigten sie sich und sie starben alle in der Wüste. Außer Kaleb und Josua. Also diese Generation ist jetzt erneut gefordert, sich auf den Weg zu machen. Interessant ist, dass hier in diesem ganzen Buch, vor allem in den ersten Kapiteln ist das interessant, immer steht du. Also immer ist diese Generation angesprochen. Du bist losgezogen vom Horeb. Du warst ungehorsam in Kadesh Barnea. Stimmt das denn? Ja, also genau genommen stimmt das nicht, denn es waren die Eltern dieser Leute, die hier jetzt an der Grenze stehen. Genau genommen waren sie noch alle Kinder, als die Sünde in Kadesh Barnea stattfand. Von der hören wir dann nächste Woche am Ende von Kapitel 1. Deswegen möchte ich dazu jetzt noch nicht zu viel sagen. Das waren damals noch alle Kinder, die hatten noch keine Ahnung von Gut und Böse, sagt Gott. Und sie haben auch nur vom Reden hören von ihren Eltern erfahren, was am Berg Sinai stattfand, wie Gott sich da in seiner Herrlichkeit offenbart hat und was es dort mit dem goldenen Kalb auf sich hatte. Aber Gott spricht sie bewusst so an, als wären sie dort gewesen. Gott spricht sie als verantwortlich an. Gott spricht sie an, als wären sie ihre Eltern, um deutlich zu machen, ihr seid mit eurer Vergangenheit identifiziert. Jetzt wird vielleicht deutlich, wie wichtig die Vergangenheit ist. Die Vergangenheit ist so relevant für diese Generation, dass gesagt wird, ihr wart in Kadesh Barnea. Ihr habt gesündigt damals. Ihr seid losgezogen. Ihr habt das Wort Gottes gehört. Ihr seid aus Ägypten ausgezogen. So relevant ist es, dass sie heute deswegen handeln müssen. Heute ist Einsatz gefordert. Deswegen wird die ganze Zeit gesagt, ihr wart damals hier und dort. Die Vergangenheit ist bedeutsam. Die Vergangenheit ist entscheidend für die Gegenwart und für die Zukunft. Man kann das Buch, 5. Buch Mose, auch ungefähr so teilen, ganz grob, Kapitel 1 bis 11, geht es ziemlich sehr darum, was ist bedeutsam in der Vergangenheit Israels. Kapitel 12 bis 26 ist dann der ganze lange Komplex der Gebote, wo man sagen kann, was ist dann für das Volk Israel wichtig in der Gegenwart, wenn es in dem Land lebt, wie soll es dort handeln? Und Kapitel 27 bis 34 beschäftigen sich vor allem mit der Zukunft des Volkes. Wie wird es weitergehen mit euch? Wie wird es weitergehen mit dem Volk? Und es wird deutlich werden, Israel kann das Land nicht halten, Israel kann im Glauben nicht bleiben, sie haben ein großes Problem. Und es wird sogar ein Blick noch weiter in die Zukunft geworfen, bis in den neuen Bund durch Jesus Christus. Aber so hat man wirklich diese ganz bedeutsamen zeitlichen Einteilungen in diesem Buch, die uns deutlich machen, Vergangenheit ist extrem wichtig für die Gegenwart, für heute, für uns. Also sie sollen Einsatz zeigen, das heißt, sie können sich nicht ausruhen auf der Verheißung Gottes, sie sollen jetzt aufbrechen. Und das Kapitel ist doch voll mit Verben der Fortbewegung. Brecht auf, zieht umher, wendet euch. Ständig in jedem zweiten Vers kommt dann, wenn es reicht, vielleicht sogar noch öfter, kommen irgendwelche Verben der Fortbewegung, wo sie hingehen, was sie als nächstes gemacht haben, wo sie gewartet haben, wo sie wieder aufgebrochen sind und so weiter und so fort. Das macht deutlich, Aktion ist hier gefordert. Und im Grunde genommen ist es auch hier wieder bei uns heute so, dass die Vergangenheit für uns relevant ist, dass die Vergangenheit etwas von uns fordert. Denn sie fordert Einsatz und Glaube. Jetzt erfordert natürlich die Vergangenheit nicht in dem Sinne Einsatz, dass wir uns das Heil erarbeiten, dass wir uns erarbeiten, dass Gott uns liebt. Aber der Glaube ist die Weise, das Mittel, wie die Rechtfertigung zu uns kommt. Rechtfertigung bedeutet Freispruch von der Sünde, Freispruch von der Schuld, Freispruch vor dem ewigen Gericht Gottes. Ja, was ist von uns heute gefordert? Was ist die Relevanz dieser Vergangenheit von Jesus Christus für uns? Wenn du nicht an Jesus Christus glaubst, dann ist das Richtige, dass du umkehrst, Buße tust von deiner Vergangenheit, die ohne Gott war, die du ohne ihn gegangen bist, in der du ihn nicht geehrt hast, dass du auf Jesus Christus vertraust, dass er wirklich dein Retter ist. Und wenn du im Zweifel lebst, ob Gott dir wirklich vergeben hat oder ob du nicht zu viele Sünden hast, dann glaube an Jesus Christus und vertraue fest darauf, was wir im Römerbrief gelesen haben. Dem, der glaubt, dass Gott die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Gott macht nicht die gerecht, die super sind. Gott macht die Gottlosen gerecht. Er hat uns gerettet, als wir noch gottlos waren. Und am Ende des Kapitels heißt es extra von Mose, dieses ganze 15. Kapitel, wo es darum geht, dass er durch Glaube gerecht wird, das steht nicht wegen ihm da. Das hätte Gott ihm auch im persönlichen Gespräch sagen können. Das steht auch für uns da, dass wir im Glauben auch auf Jesus Christus vertrauen. Und bist du ein Christ, dann halte fest im Glauben, halte das gute Bekenntnis der Hoffnung fest, sei überfließend mit Dankbarkeit, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Vernunft. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Zeige Einsatz in allen Bereichen des Lebens. Auch wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, lasst uns neu auf diese Verkündigung des Evangeliums hören. Wir hören sie, wir schmecken sie, wir sehen sie. Diese Zusage, dass Gott für uns, dass Jesus Christus für uns gekommen ist, dass er für uns gestorben ist. Und auch beim Abendmahl haben wir einen Blick in die Vergangenheit, auf dieses ein für alle Mal verbrachte Opfer. Wir Christen sind Ruderer. Wir werfen einen Blick in die Vergangenheit. Lasst uns dabei bleiben, das nie vergessen, dass die Vergangenheit unser Leben, unsere Gegenwart und unsere Zukunft entschieden hat. Und lasst uns mit voller Fahrt in die Zukunft fahren, für die wir durch das Wort Gottes gewappnet werden. Amen. Wir singen das nächste Lied zur Anbetung Gottes, 297, mir ist Erbarmung widerfahren.